Ja, vielen Dank für die Vorstellung und Einladung, hier einen kurzen Überblick geben zu dürfen über Therapiemöglichkeiten mit Immunglobulinen bei neurologischen Erkrankungen. Ist in den letzten Jahren ein zunehmend wichtigerer Therapiebereich für uns geworden. Wir haben zunehmend immer mehr Indikationen für eine Therapie mit Immunglobulinen in der Neurologie. Und da steht leider in einem gewissen Widerspruch zu den Zulassungen. Wie Sie sehen, es gibt hier gerade zwei Erkrankungen, die von der FDA eine Zulassung für Immunglobulintherapien haben, nämlich die CIDP, also eine chronisch immunmedierte demyelinisierende Polyneuropathie und eine sehr, sehr seltene Erkrankung, die multifokalmotorische Neuropathie mit Leitungsblöcken. Und wenn wir uns die Zulassungen für die subkutanen Präparate anschauen, die speziell in der Neurologie mit den Dosierungen und den langen Therapiedauern, die wir haben, sehr günstig wären, gibt es derzeit eigentlich nur Zulassungsstudien. Die von dieser Workgroup von der Amerikanischen Akademie für Allergie und Immunologie haben Sie heute auch schon mal etwas gesehen. Die haben vor etwa nicht etwas länger als zwei Jahren eine sehr, sehr ausführliche Liste herausgegeben mit Therapieempfehlungen, mit entsprechenden Vorschlägen, was man wie therapieren sollte, die auch neurologische Erkrankungen beinhaltet hat. Und das wird dann gelegentlich ganz gerne herangezogen für irgendwelche Beurteilungen, teilweise auch für Bewilligungen. Und ich möchte anhand dieser Liste ein paar dieser Indikationen durchgehen und Ihnen die durchaus auch manchmal Differenz zwischen dem, was hier vorgeschlagen wird und was wir in der Praxis sehen oder was wir teilweise auch in einzelnen Fallstudien sehen, präsentieren. Als definitiv nützlich und wahrscheinlich nützlich wird die Immunglobulintherapie bei der CIDP, der MMN und dem Guillain-Barré-Syndrom beschrieben und dann gibt es noch eine Liste von wahrscheinlich nützlichen Indikationen, auf die ich jetzt ganz kurz noch eben eingehen möchte. Die CIDP, die chronisch immunmedierte demyelinisierende Polyneuropathie, ist ein eher historischer Begriff, auch das D, nämlich das demyelinisierende. Es gibt genauso Formen, die primär die Axone, also die Nervenfasern, attackieren, die vor allem im asiatischen Raum und im südamerikanischen Raum vorkommen und auch häufiger mit schwereren Verläufen einhergehen. Bei uns, wie gesagt, Europa und Nordamerika sieht man eher demyelinisierende Formen. Also eine chronische Erkrankung, die eine sehr, sehr lange Therapiedauer benötigt, wurde früher mit Plasmapherese, Steroiden und oder Immunsuppressiva behandelt. Und diese Erkrankung ist relativ früh angeschaut worden bezüglich der Wirkung von Immunglobulinen. Und da gibt es ausreichend Studien, die einen völlig gleichwertigen Effekt gezeigt haben von Immunglobulinen, Steroiden und Plasmapherese. Was wir bei der Erkrankung als erstes auch gesehen haben, ist, dass aufgrund dieser sehr langen Therapiedauer, da reden wir von einigen Jahren mitunter, die Toleranz der Therapie natürlich bei Immunglobulinen deutlich höher war als bei den anderen Therapieformen, die ja deutlich belastender sind. Das, was wir bei dieser Erkrankung sehen, ist, dass es circa ein Drittel schlechte oder Non-Responder gibt, wobei bis heute nicht ganz klar ist, womit das zusammenhängt. Es gibt Ideen dazu, aber tatsächlicherweise wissen, tun wir es nicht. Die akute Form derselben Erkrankung, die AIDP, auch da wiederum das D für demyelinisierend, wobei, wie gesagt, auch hier gibt es natürlich axonale Formen mit deutlich schlechteren Krankheitsverläufen, früher genannt Guillain-Barré-Syndrom, wobei sich das ja nach wie vor immer noch durchgesetzt hat, also der Begriff AIDP wieder kaum verwendet. Hier hat man relativ gut zeigen können, dass Immunglobuline und die Plasmapherese absolut gleichwertig sind, nur dass natürlich die Immunglobuline deutlich besser verträglich und weniger belastend sind. Es gibt keinen Unterschied jetzt bezüglich des langfristigen Outcomes dieser mitunter ja auch recht schwer verlaufenden Erkrankung. Wir wissen auch, dass eine Therapie mit beiden gleichzeitig keinerlei Effekt bringt und bei der Erkrankung haben die Corticoide überhaupt keinen Effekt. Traditionellerweise werden Patienten mit einer AIDP, wenn sie sehr, sehr schwere Verläufe haben und relativ rasch auch intensivpflichtig werden, auf den Intensivstationen meistens noch mit einer Plasmapherese behandelt. Wobei ich denke, das wird wahrscheinlich eher historischen Charakter haben, dass man der Plasmapherese hier unter Umständen mehr vertraut, anstatt dass man sagt, man wartet einfach zu, bis die Immunglobuline gut wirken. aber einen Unterschied gibt es tatsächlicherweise nicht. Das, wo wir immer wieder vor Fragen stehen, sind nicht die schweren Verläufe, wo uns relativ klar ist, wie wir behandelt werden, sondern die sehr milden Formen. Das heißt Formen, bei denen sensible Störungen unter Umständen im Vordergrund stehen. Und die Formen, bei denen der Beginn der Erkrankung schon 2 Wochen zurückliegt. Da wird insgesamt eher empfohlen, nicht zu therapieren, mit dem Argument, wenn schon 2 Wochen zurückliegt, der Beginn, haben sie keinen Effekt mehr, beziehungsweise, dass man sagt, die milden Formen heilen sowieso von selber aus. Da haben wir uns rein praktisch das so zurechtgelegt, dass wir sagen, in dem Moment, wo jemand eine Feinmotilitätsstörung bekommt oder in dem Moment, wo jemand auch eine taktische Gangstörung aufgrund der Sensibilitätsstörung hat, dann behandeln wir sehr wohl. Ebenso bei den Patienten, die erst relativ spät zur Diagnostik kommen, einfach um mögliche Behinderungen hintanzuhalten, die von der Krankheit bleiben können. Im Prinzip brauchen wir bei der akuten Form meistens nur eine Applikation mit 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wir verwenden in der Neurologie recht hohe Dosen. Und erst dann, wenn wir sehen, dass keine wirklich gute Besserung eintritt durch intensive Physiotherapie nach der Erstapplikation, geben wir meistens dann noch eine zweite und damit ist es meistens schon überstanden. Also öftere Therapien brauchen wir beim GBS mittlerweile nicht mehr, im Gegensatz zu der chronischen Form. Eine sehr interessante Erkrankung ist die multifokalmotorische Neuropathie mit Nervenblöcken, mit Leitungsblöcken. Das ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Die haben wir in Österreich erhoben. Wir haben ca. 60 bis 70 Patienten maximal in Österreich, von denen einige sicher noch nicht erfasst sind. Diese Erkrankung ist insofern bedeutend, vor allem für die Betroffenen natürlich, weil die kann durchaus mit einer schweren Behinderung einhergehen. Das ist eine Erkrankung, bei der klar definierte Antikörper, die wir kennen, Myelin scheiden und zwar genau im Bereich der ranviärischen Schnürringe attackieren und quasi einen Nerv nach dem anderen angreifen und sozusagen eine Behinderung nach der anderen eintreten kann. Und bei der Erkrankung haben die Immunglobuline absoluten Alleinstellungsstatus. Plasmapherese ist nachweislich unwirksam und durch Steroide wird sogar schlechter. Und da gibt es auch ein zugelassenes Präparat von der FDA. Was wir noch gesehen haben, ist, dass die subkutanen Immunglobuline, die bei dieser Erkrankung sehr, sehr gut untersucht sind, speziell von einer Gruppe aus Utrecht, die genau die gleiche Wirkung haben und aber eben auch deutlich besser verträglich sind als die IV-Formen und die Betroffenen deutlich länger natürlich auch im Berufsleben gehalten werden können. Also bei der Erkrankung, die zu übersehen, ist wirklich mit einem bleibenden Schaden oft für Patienten verbunden. Und da, das, was wir dennoch sehen, ist, dass auch mit konsequenter Immunglobulintherapie wir zwar den Verlauf hintanhalten können, ein bisschen stationär halten können, aber speziell die schwerer betroffenen Patienten, beziehungsweise die, bei denen man zu spät diagnostiziert und mit der Behandlung beginnt, die immer klinisch immer schlechter werden, sodass wir bei einigen Patienten dann eben meistens Rituximab dazugeben, dass hier dann doch zumindest in einigen Einzelfällen, die beschrieben sind, eine Besserung gebracht hat. Auf dieser Liste als möglicherweise hilfreich angesehen wird eine Immunglobulintherapie bei einer Erkrankung mit einem sehr langen Namen, die Sie oben sehen, die Anti-MAC-Polyneuropathie. Da ist es so, dass wir wahrscheinlich eher gleich mit Rituximab auch therapieren oder Monotherapie machen, weil die Immunglobuline hier nur eine vorübergehende Besserung bringen. Wir haben allerdings einen Patienten, der Rituximab nicht haben wollte als Therapie und der aber nach einigen vielen Jahren, muss man zugeben, mit Immunglobulinen klinisch auch deutlich besser geworden ist. Aber da sehen wir halt einen doch weitaus besseren Verlauf mit Rituximab. Das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom ist ein erkrankter neuromuskulären Übertragung, die meistens mit einem Karzinom verbunden ist, meistens einem kleinzelligen Bronchuskarzinom. Die ist insofern interessant, weil die klinische Manifestation, also die Erstmanifestation relativ häufig die Myasthenie ist. Und da hat man früher einfach symptomatisch mit 3,4-Diaminopyridin behandeln können und hat gesagt, naja, wichtig ist einmal die Behandlung des zugrunde liegenden Tumors. wenn das passiert ist und der Tumor behandelt ist, wird die Erkrankung meistens auch deutlich besser klinisch. Allerdings, und das ist das Entscheidende, wir haben mit Immunglobulinen eine deutliche Verbesserung klinisch, die dann durchaus einhergeht, dass die Axone, also die Nervenfasern, erhalten bleiben und nicht in dem Ausmaß zerstört werden im Verlauf der Erkrankung wie ohne Immunglobuline. Das heißt, hier werden die Immunglobuline sehr wohl empfohlen, dass man sie so lange gibt, bis eben der Tumor behandelt ist. Die Myasthenia gravis selber, da war die auch unter uns Neurologen die Behandlung mit Immunglobulinen fast schon eine Art Glaubensfrage. Letztendlich lässt sie sich runterbrechen auf einige Indikationen, wo sie sicherlich sehr, sehr sinnvoll ist. Und zwar für die Situation, dass ein junger Mensch eine Myasthenie hat mit einem nachgewiesenen Thymom und wir geben da die Immunglobuline so lange, bis eine Thymektomie durchgeführt wurde und im Falle von Kinderwunsch und Schwangerschaft, beziehungsweise wenn andere Therapieformen aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sind. Und die Domäne der Immunglobuline mittlerweile ist auch die Exazerbation der Myasthenie, also im Rahmen der Myasthenienkrise, in der Patienten ja sehr häufig auch intensivpflichtig werden. Auch da haben wir relativ traditionell immer mit Plasmapherese behandelt. In Wirklichkeit wissen wir auch mittlerweile, dass es auch hier keinen Unterschied macht und dass man durchaus zuwarten kann, bis die Immunglobuline wirken. Den Teil dieser Liste finde ich besonders interessant. Also wenn Sie zum Beispiel, angeführt die Autoimmunenzephalitis und an letzter Stelle die limbische Enzephalitis. Sehr interessant finde ich auch den Alzheimer, der hier angeführt wird, das möglicherweise auch hilfreich, dass man hier Immunglobuline verabreicht. Wie gesagt, die Liste ist etwas mehr als 2 Jahre alt und da möchte ich eben auch auf einige Punkte kurz eingehen. Die Autoimmunenzephalitis und limbische Enzephalitis ist in Wirklichkeit ja das Gleiche. Da haben wir sehr positive Berichte über die Therapie mit Immunglobulinen, auch selber sehr viele Erfahrungen schon sammeln können. Ist sicherlich nur in Kombination durchführbar. Die limbische Enzephalitis war eine Erkrankung, die früher durchaus auch vital gefährdend sein konnte oder mit einem durchaus bleibenden Schaden einherging. Und seit einigen Jahren behandeln wir das relativ aggressiv, sowohl mit hochdosierten Cortison als auch mit Immunglobulinen und je nachdem, welche Antikörper wir dann finden, eben auch mit monoklonalen Antikörpern. Da haben wir das gleiche Problem wie bei vielen dieser neurologischen Erkrankungen. Die sind im Einzelnen relativ selten, das heißt, es gibt relativ wenige Studien und wenn dann relativ häufig nur retrospektive Studien. Sehr interessant, eine auch, wie gesagt, ja, zugegebenerweise sehr seltene Erkrankung, die Narkolepsie, die mit einem niedrigen Spiegel von Hypokretinen hergeht. Auch da haben wir gesehen, nachdem das ja auch einen Autoimmunprozess beinhaltet, haben wir auch gesehen, dass hier Immunglobuline zu einer deutlichen Besserung geführt haben. Ebenfalls aufgeführt sind diese Erkrankungen, die ich ganz kurz auch besprechen möchte, Steve-Person-Syndrom, sehr, sehr selten. Aber eben auch eine Erkrankung, bei der es Antikörper gibt, in dem Fall die Anti-GAD-Antikörper. Und auch da haben wir dann gesehen, dass hier die Immunglobuline sehr gut wirken. Ist eine Erkrankung, die mit sehr schmerzintensiv ist, mit sehr beeinträchtigten Bewegungsstörungen. Und hier haben die für die Immunglobuline, die man hier dauerhaft geben muss, eine deutliche Reduktion von Schmerzen und den Versteifungen geführt. Das gleiche gilt für das Post-Polio-Syndrom. Auch hier gibt es zumindest eine Studie, die beschrieben hat, dass wenn man über ein Jahr therapiert, zumindest die Aktivitäten des täglichen Lebens deutlich besser werden und auch die Schmerzreduktion beim Post-Polio-Syndrom deutlich besser wird. Alzheimer-Demenz ist natürlich ein völliger Quatsch in Wirklichkeit. Da gibt es eine Studie, eine kleine, die nachgewiesen hätte sollen, dass Beta-Amyloid im Liquor reduziert wird und die Immunglobuline, das konnte nie wieder nachvollzogen werden. Trotzdem hat das immer noch in dieser Liste eine Aufnahme gefunden. Als nicht wirksam beschrieben, und auch das finde ich sehr interessant, ist zum Beispiel der erste Punkt, ja, also die demyelinisierende Neuropathie mit monoklonalen IgM. Diese Empfehlung beruht auf einer einzigen Studie, die auch schon relativ alt ist. Und es folgten dann relativ viele Studien und auch so persönliche Erfahrungen vieler Kollegen und Beschreibungen, dass das ja wohl sehr gut wirksam ist. Das Gleiche gilt für die paraneoplastischen Syndrome. Auch da sind wir mittlerweile eher so, dass wir mal Antikörper suchen und dann entsprechend uns entscheiden, wie man therapiert. Autismus, ALS, natürlich überhaupt keine Wirkung, wobei bei der ALS hat man es lange Zeit immer wieder versucht, aber das hat zu keinem positiven Ergebnis geführt. Interessant finde ich dann auch so Punkte wie brachiale Plexopathie. Ja, das möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, weil das natürlich davon abhängig ist, welchen Ursprung diese Plexusläsion hat. Und es gibt sehr wohl auch autoimmunbedingte Plexusentzündungen, speziell jetzt des Halsplexus, die neuralgische Schulteramyotrophie, die früher erstens mal traditionell viel zu spät erkannt wird und dann durchaus auch Schäden bleiben können am Plexus, früher ausschließlich mit Cortison therapiert wurde, das dort zu einer Schmerzreduktion geführt hat, aber zu keiner klinischen Verbesserung. Und diese neuralgischen Schulteramyotrophien, also die autoimmunbedingten Plexuserkrankungen, werden meistens mit einer einmaligen Gabe Immunglobuline behandelt und das Outcome ist meistens sehr, sehr gut. Der nächste Punkt sind die Autoimmunerkrankungen mit neurologischen Beteiligungen, das sind sehr, sehr viele. Nicht selten ist es auch so, dass die neurologischen Manifestationen, sei es jetzt im Sinne von Polyneuropathien oder im Speziellen von Small-Fiber-Neuropathien, die sehr quälend sein können, auch Erstmanifestationen sind. Hier ist es so, dass wir zwei Möglichkeiten haben, also entweder entstehen die Neuropathien durch den Entzündungsprozess selber oder aber sie entstehen ebenfalls durch einen Autoimmunprozess. Das heißt, auch hier schauen wir uns zuerst einmal an, ob es Antikörper gegen Myelinscheiden gibt. Wenn ja, empfehlen wir prinzipiell zu der zusätzlichen Therapie, die Rheumatologen entscheiden, Immunglobuline zu geben, weil dann wiederum dieser Mechanismus eintritt, dieser CIDB, also dieser erste Erkrankung, die ich beschrieben habe, in einer chronisch immunmedierten Polyneuropathie. Und da wissen wir, dass die Immunglobuline, die man dann zusätzlich zu anderen Therapien gibt, doch zu einer deutlichen Verbesserung führen, wenn auch das immer ein sehr langer Prozess ist. Also die sind, wie gesagt, Patienten, die diese Therapien über Monate bis Jahre erhalten. Richtig ist, dass bei der häufigsten Muskelerkrankung des erwachsenen Mannes über 50, diese Inclusion Body Myositis, helfen Immunglobuline nichts. Haben wir lange Zeit versucht, das wissen wir mittlerweile. Beim Diabetes mellitus, der hier angeführt ist als nicht wirksam, die Immunglobulintherapie, das stimmt so nicht. Eben, da ist es so, dass wir wissen, dass der Diabetes sehr wohl auch eben eine CIDB verursachen kann, die teilweise sehr, sehr schmerzhaft ist. Und wo hier wiederum wir uns auf Antikörpersuche machen, entsprechende elektrophysiologische Untersuchungen machen, und wenn wir der Meinung sind, da ist eine CIDB im Rahmen des Diabetes, dann wird eben auch mit Immunglobulinen behandelt. Das heißt, bei den Indikationen haben wir eine relativ große Differenz zwischen dem, was wir klinisch neurologisch als Indikation sehen, und dem, was es an Zulassungen gibt. Es gibt für einige Erkrankungen Studien, die eine Wirksamkeit nachgewiesen haben. Es gibt sehr viele Erkrankungen mit retrospektiven Studien. Es gibt manche mit einzelnen Fallstudien, sodass letztendlich die Entscheidung sehr oft einfach individuell ist. Das, was wir halt sehen, ist, dass dadurch, dass wir sehr lange behandeln, dass es immer wieder zu Ablehnungen durch die Versicherungsträger kommt. Und dort in den Staaten, in denen Heimtherapien angeboten werden, die Behandlung mit Immunglobulinen viel, viel häufiger ist als eben zum Beispiel bei uns. Zur Dosierung, in der Neurologie werden recht hohe Dosen verwendet, also die typische Dosierung am Anfang sind 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, je nach Körpergewicht natürlich aufgeteilt auf 2 bis 5 Tage. Diese Dosierung ist völlig willkürlich gewählt, ist historisch gewählt, es gibt dazu noch relativ wenige Studien. Es gibt einen Kollegen in Innsbruck, der bei sehr schweren Krankheitsverläufen noch durchaus das Doppelte initial verabreicht. Und dann entscheiden wir uns, wie gesagt, je nach individuellem Verlauf. Es kann also sein, dass wir die Initialdosis, die hohe, noch einmal geben, maximal auch noch einmal ein drittes Mal, so als ungefähr ein Richtwert, und uns dann entscheiden, entweder bei Ansprechen auf die Haltungsdosis zurückzugehen, das sind dann 1 Gramm pro Kilogramm, Körpergewicht und oder uns überlegen, ob wir nicht dann zusätzlich eine andere Therapieform benötigen. Intervall 3 bis 4 Wochen, wobei wir häufig sehen, dass Patienten mit unseren Erkrankungen sagen, dass nach 3 Wochen die Wirkung manchmal langsam beginnt nachzulassen, sodass wir dann eher die Intervalle verkürzen als die Dosierung. Die Nebenwirkungen bei diesen hohen Dosen in der Neurologie sind vor allem bei der ersten Applikation relativ häufig. Das wird dann weniger, je häufiger wir therapieren. Wir sehen es manchmal auch ein bisschen erhöht beim Produktwechsel, aber in Wirklichkeit sind die Nebenwirkungen sehr gut zu behandeln. Meistens ist es durch Schmerzmittel oder Flüssigkeit, wobei wir bei moderneren Produkten das immer weniger sehen, ehrlich gesagt. Sind meistens sehr, sehr milde Kopfschmerzen, mäßige Kopfschmerzen, die sehr gut ansprechen auf Schmerzmittel. Gelegentlich kann es so zu Schüttelfrost kommen, gelegentlich auch zu Rückenschmerzen. Wenn das zu heftig sein sollte, unterbrechen wir die Infusion, warten eine Zeit lang und gehen dann mit einer niedrigeren Infusionsrate weiter. Bei diesen hohen Dosen, die wir eben gefürchtete Thromboembolie ist in Wirklichkeit eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung und die nur und ausschließlich eigentlich bei Patienten mit einem erhöhten Risiko, wie zum Beispiel bei Immobilisierung oder wenn eine DVD-Rezent oder am Alter über 65, das kann man einfach vermeiden, indem man über 30 Gramm pro Tag nicht hinausgeht in der Dosierung und man kann dann natürlich auch mit Flüssigkeit und natürlich ein Heparin dazu versuchen, das zu vermeiden. Sehr nützlich bei unseren Patienten sind natürlich die subkutanen Formen, insbesondere die mit der Hyaluronidase-Fazilitierung, weil wir da ganz einfach die hohen Dosen, die wir benötigen, relativ mit einmaliger Gabe oder mit einer zweimaligen Gabe pro Monat applizieren können. Das ist natürlich wesentlich für eine deutliche Flexibilisierung der Therapie und ist vor allem für Patienten, die noch berufstätig sind, sehr, sehr wesentlich. Was wir da sehen, ist diese Zusammenstellung, dass die Nebenwirkungen der subkutanen Form deutlich geringer ausfallen in diesen hohen Dosen, als es bei den IV-Präparaten der Fall ist. Das heißt, subkutane Gaben für uns wären sie halt sehr, sehr wichtig in der Neurologie, dass wir die vermehrt anwenden könnten, weil wir eben sehr viele Berufstätige haben, weil man sie einfach zu Hause vom Fernseher anhängen kann, auch Patienten, die am Land wohnen und die das nicht schaffen, regelmäßig alle 3-4 Wochen irgendwo hinzufahren, wo sie es dann IV bekommen können. Und letztendlich ist ja die Situation, dass man sagt, oder dass jemand das zu Hause bekommt, insgesamt für das Gesundheitssystem ja weitaus günstiger. Und insgesamt möchte ich sozusagen als Nachricht mitgeben, dass wichtige bei den Erkrankungen, die wir sehen, sind alle sehr, sehr seltene Erkrankungen in Wirklichkeit, dass man die Therapie unbedingt individualisieren muss und auf den einzelnen Patienten anpassen muss, dass man immer wieder die Therapie evaluiert und sich auch gelegentlich mal traut, mit der Therapie wieder aufzuhören. Und ganz wesentlich offensichtlich bei diesen Erkrankungen ist eine ausreichende Dosierung. Und zum Abschluss ist dann noch der Nobelpreis von Herrn Behring. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr spannend. Ich habe einiges dazugelernt. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Dann darf ich gleich eine Frage stellen. Es wird für so wahnsinnig viele Erkrankungen Immunglobulintherapie versucht. Ist tatsächlich für Parkinson nie die Therapie mit Immunglobulin getestet worden?
Nein. Nein. Also meines Wissens nicht, nein.
Hat null Stellenwert sozusagen.
Genau.
Dann würde ich gerne auf ein paar von den Tweets eingehen. Gut, 2, die eigentlich an uns alle gestellt worden sind, sehe ich zwar jetzt kaum mehr, aber ich denke, ich habe mir den Inhalt gemerkt. Und zwar, genau, können Immunglobulin G-Präparate einem Patienten lebenlang zugeführt werden? Ich denke, das ist eine Frage, die wir alle beantworten können. Wer möchte vielleicht? Oder Sie machen viel Substitution im Rahmen der Immundefekte?
Ja, also prinzipiell können die natürlich ein Leben lang zugeführt werden. Da spricht grundsätzlich nichts dagegen und wir sehen auch keine Probleme jetzt im höheren Patientenalter. Also wie gesagt, wenn es grundsätzlich keine Kontraindikationen gibt und wenn es notwendig ist, dann ist das gut möglich.
Genau, und ich darf ergänzen mit dem Beispiel, das ich Ihnen auch gezeigt habe, der Knabe mit dem XLA, der X-gebundenen A-Gamma-Globulinämie, gerade diese Patienten, die keine B-Zellen besitzen, die Immunglobuline für sie selbst endogen produzieren können, die sind natürlich von Geburt an über ihr ganzes Leben hindurch darauf angewiesen, dass sie Immunglobulinpräparate infundiert bekommen. Dann eine Frage, die man durchaus aufgreifen sollte, weil ich denke, vielen von uns werden im medizinischen Alltag die Frage gestellt, wie viel können wir selber dazu beitragen, einen Immundefekt vorzubeugen? Kann man tatsächlich, und das tatsächlich verstehe ich nicht, mit abwechslungsreicher Ernährung und regelmäßiger Bewegung einem sekundären Immundefekt vorbeugen? Darf ich die Frage weitergeben, nachdem Sie den Vortrag zu dem Thema gehalten haben?
Prinzipiell muss man diese Frage bejahen, und zwar deshalb, weil eine der häufigsten sekundären Immundefekte die Mangelernährung zugrunde liegt. Das heißt also, ja, man braucht ausreichende Ernährung, um ein gesundes Immunsystem zu haben. In unseren Breiten stellt sich diese Frage aber eher nur rhetorisch. Das heißt, wir sind mehr oder minder ausreichend ernährt alle miteinander. Und auch die Bewegung hat zwar einen Einfluss aufs Immunsystem, aber bei diesen schwerwiegenden Defekten kann man meiner Meinung nach und meines Wissens nach mit Ernährung oder Bewegung keinen wesentlichen Benefit rausholen.
Vielen Dank. Und jetzt sehe ich die Fragen, die vor allem neurologisch orientiert sind. Aktuell wird besonders die Rolle der Interleukin-17 produzierenden TH17-Zellen sowie die der regulatorischen T-Zellen bei MS untersucht. Ist da schon Näheres bekannt?
Das kann ich nur insofern kurz beantworten, weil wir haben ja im Donauspital eine ausgewiesene MS-Ambulanz. Ist untersucht, da müssten aber die MS-Spezialisten beantworten. Das machen wir in unserem Bereich nicht.
Wenden Sie auch Biologiker wie zum Beispiel Natalizumab an?
Ja, also wie schon gesagt, am häufigsten verwenden wir das Rituximab, einfach glaube ich aus dem Grund, weil es am besten verfügbar ist und auch von den Kosten her noch zu den günstigeren zählt und es immer wieder Einzelfallberichte bei manchen dieser Erkrankungen gibt. Es gibt auch jetzt eine Studie zu dieser einen Erkrankung, diese MMN in den Niederlanden mit Ecolizumab. Also ja, wird angewendet in Einzelfällen, wie gesagt, immer individuell entschieden, je nachdem, welche Erkrankung zugrunde liegt. Aber auch bei einigen der Autoimmun-Enzephalitiden verwenden wir immer wieder eigentlich auch die Antikörper.
Aber Natalizumab hat jetzt keine Vorteile im Vergleich zum Rituximab?
Bei den Erkrankungen, die wir haben, sehe ich jetzt keinen. Ja. Es gibt halt das Ocrelizumab, hat jetzt die Zulassung bei der MS, aber von der Wirksamkeit wahrscheinlich wie das Rituximab. Ja.
Und dann möchte ich gerne noch die Frage weitergeben, Verfügbarkeit neuer oraler MS-Medikamente bereits auch bei uns, wenn ja, welche?
Ja, es gibt orale Medikamente, wie das Gelenia zum Beispiel. Der Vorteil ist letztendlich einzig die Applikation, aber auch hier muss man all die anderen Vorsichtsmaßnahmen wie die Blutabnahmen davor, Laboruntersuchungen, Durchimpfungen und so weiter genauso durchführen lassen wie mit den IV-Therapien.
Gut, darf ich Sie noch mal kurz einladen, auch aus dem Auditorium noch ein, zwei Fragen zum Abschluss zu stellen oder möchten Sie lieber beim Buffet weiter diskutieren? Ich habe den Eindruck, das Buffet hat die Mehrheit bekommen. Ich danke Ihnen fürs Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und für die Diskussionen.